Wollen wir uns noch einmal zum Gebet erheben? Ja, himmlischer Vater, du hast gehört, was wir gesungen haben. Aus der Tiefe meines Herzens bete ich dich an, o Herr. Und somit haben wir auch bekundet, dass du der bist, der über uns regiert, der unser Leben auch lenken soll. Du bist unser Gott und wir möchten dich herzlich bitten, dass du uns hilfst, wenn wir dein Wort lesen, wenn wir es mit unserem Herzen auch bewegen, dass du es auch benutzt, damit wir Veränderungen in die richtige Richtung bekommen, immer wieder. Wir wissen, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Ohne dein Wort und ohne den Heiligen Geist wären wir hier völlig hilflos. Wir wüssten nicht, was rechts und links ist, was du möchtest. Aber danke, danke, dass wir dein Wort haben. Ja, danke auch, dass dein Geist gesandt worden ist, ja, um uns zu helfen. Amen. Der Helmut hat ja schon einiges über Muttertag gesagt und ja, ich möchte auch am Anfang darüber noch ein, zwei Gedanken weitergeben. Denn der Bibeltext hat eigentlich mit Muttertag nichts zu tun. Wir gehen ja durch das Markus-Evangelium und da werden wir auch heute einiges hören. Aber ich möchte euch, die ihr Mütter seid und die ihr eure Kinder im Blick habt, sagen, dass Gott euch besonders segnet. Gott sagt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 15, dass Mütter, die ihre von Gott gegebene Aufgabe in Angriff nehmen, dass er sie bewahrt oder auch rettet. Im Zusammenhang mit diesem nicht ganz so leichten Abschnitt, 1. Timotheus 2, 15, da wird einmal gesagt, dass die Männer ihre Aufgabe haben, sie sollen die Gemeinde lehren und die Frauen sollen ihr Muttersein anstreben. Kinder zu bekommen ist ein Segen. Auch in unserem Jahrhundert oder Jahrtausend ist Kinder bekommen ein Segen. Und sie zu erziehen ist ein großer Gewinn. Unsere Gesellschaft geht einen anderen Weg. Mütter sollen so schnell wie möglich in den Beruf. Mütter sollen so schnell wie möglich ihre Kinder in eine Kindertagesstätte bringen. Muttersein wird als langweilig, unausgefüllt und unangesehen weitergegeben. Und doch weiß jeder, wenn der Fernseher die Kinder erzieht oder die Tagesmütter oder die Kinderkrippenerzieherinnen, dann wird es nie so sein wie bei der Mutter. Das Kind braucht Geborgenheit, muss wissen, wo es zu Hause ist. Und das Wissen, die Mama ist da, ist von unschätzbarem Wert. Besonders wenn die Kinder klein sind. Ich weiß, es gibt auch Nöte, die Kinderkrippenplätze und auch Tagesmütter fordert, das weiß ich. Aber das ist immer eine Not. Und es ist eine Not, wenn eine Mutter ihr Kind weggeben muss und sich nicht um das Kind kümmern kann, vielleicht aus finanziellen Gründen. Es ist aber nicht gesund und es ist nicht anzustreben. Ich möchte allen Mut zusprechen, die für ihre eigenen Kinder eine Ganztagsmutter sein wollen. Und dadurch heute auf manchen Urlaub und auf manches neue Auto verzichten und später auch eine Minimalrente bekommen. Euer Einsatz für eure Kinder ist von Gott gesegnet. Nun, das einmal zum Muttertag. Nun wollen wir im Markus-Evangelium einiges hören. Markus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 13 bis 17. Und dieser Text steht auch in unseren Gemeindebibeln auf Seite 1049. Wir wollen da weiter lesen und hören, was Gott uns, den Müttern, den Vätern, den Älteren und den Jüngeren zu sagen hat. Also Markus Evangelium Kapitel 12, die Verse 13 bis 17. Wir wissen schon aus den letzten Predigten, dass die öffentliche Meinung der Führer von Israel sich völlig gegen Jesus gestellt hat. Die Schriftgelehrten und obersten Priestern versuchten, Jesus umzubringen. Steht in Kapitel 11, Vers 18. Sie zweifelten öffentlich die Autorität von Jesus an. Du bist nicht von Gott. In diese Richtung haben sie argumentiert. Kapitel 11, Vers 28. Und nachdem der Herr Jesus ein eindeutiges Gleichnis über die Pharisäer gesprochen hat, das war das Gleichnis von den Weingärtnern, da wollten sie ihn ergreifen, das ist Kapitel 12, Vers 12, und natürlich ihn töten. Das war so ihr Gedanke. Der Hass gegen Jesus war buchstäblich zu spüren in der damaligen Gesellschaft. Was tut aber der Mensch, wenn er unbedingt ein Ziel verfolgt, es aber alleine nicht schafft? Was tut der Mensch? Man überlegt, wer könnte mir helfen? Wer könnte mit mir am gleichen Strang ziehen? Man sucht Verbündete. So auch in dieser Geschichte. In Israel gab es zwei ganz unterschiedliche Gruppen. Die Pharisäer, diese wollten das Reich Israel von den Römern befreit sehen. Sie wollten eine jüdische Regierung wieder in Israel haben. Und das jüdische Gesetz sollte die Grundlage sein. Das war der Gedanke der Pharisäer. Dann gab es eine andere Gruppe, die hieß die Herodianer. Diese hatten überhaupt kein Interesse, was die Pharisäer anstrebten. Sie waren Leute, die hinter Herodes Antipas standen. Und dieser war eine Marionette von Rom. Sie waren also in der Frage nach dem, ja, wer soll in Israel regieren, völlig unterschiedlich. Die einen wollten die Herrschaft von Rom, weil sie dadurch ihre Macht auch gestützt sahen. Das waren die Herodianer. Und die anderen, die waren dagegen. Nun kamen beide Gruppen zu Jesus und da steigen wir in den Text ein. Also Markus 12, Vers 13 bis 17. Da heißt es: Und sie sandten etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Diese kamen nun und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Und jetzt noch einmal eine Betonung: Sollen wir sie geben oder nicht geben? Da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen: Weshalb versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Da brachten sie einen und er sprach zu ihnen: Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sprachen zu ihm: Des Kaisers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Man versucht es mit allen Mitteln. Man versucht, Jesus irgendwie zu Fall zu bringen. Irgendwo muss er doch in die Falle tappen. Und wenn er drin ist, dann schlagen wir unbarmherzig zu. Von uns gibt es kein Erbarmen. So viel hat man schon unternommen. Aber auch bei dieser Sache, die so sicher schien, werden die Versucher als Verlierer unterliegen. Damit möchte ich gleich eine erste Lektion, die auch ich gelernt habe und die auch ich schätze, euch weitergeben. Und zwar, der Mensch kann Gott nicht habhaft werden. Gott ist für ihn, für den Menschen, nicht verfügbar. Auch wenn der Mensch sich noch so klug anstellen möge, Gott, der den Verstand erschaffen hat, lässt sich nicht wie ein Tier fangen. Man kann ihn nicht in die Enge und in die Ecke drängen und dann ihn ergreifen. Gott ist frei. Und alle Versuche der Menschen, ihn durch Argumente aus der Reserve zu locken, werden scheitern. Der Mensch bleibt allein, wenn er seinen Schöpfer mit der Frage trotzig anklagt: Wie kann Gott das Leid und den Schmerz in der Welt zulassen? Der Mensch bleibt mit dieser Frage allein. Gott ist im Himmel nicht jetzt darauf angewiesen, dass er jetzt unbedingt diesem Menschen diese Frage beantwortet. Viele haben diese Frage. Er, der Heilige, rechtfertigt sich nicht vom Himmel her und besonders nicht über Menschen, bei Menschen, die ein böses und stolzes Herz haben und ihm eine Antwort abringen möchten, nach dem Motto: Wenn es Gott gibt, dann soll er doch hier eingreifen und damit zeigen, dass er allmächtig ist. Das ist nicht der Weg, wo Gott sich den Menschen offenbart. Gott offenbart sich nämlich nur seinen Freunden. Jesus sagt einmal im Johannes 15, Vers 12 bis 15: Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Der Jesus sagt hier weiter: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Gott muss nicht stramm stehen und denen Antwort geben, die ihn eigentlich nicht wollen. Und er tut es auch nicht. Wir können nur um Weisheit mit aufrichtigem Herzen bitten und dann darauf warten, bis Gott, unser Vater, zu seiner Zeit uns Gnade schenkt und die Decke des Unverstandes wegnimmt. Gott offenbart sich seinen Freunden. Aber das dürfen wir auch wissen: Er will sich offenbaren. Gott will etwas von seinen Gedanken, von seinen Plänen und von seinem Wesen seinen geliebten Menschen weitergeben. Also das ist eine Lektion, die ich für mich behalten möchte. Nun kommen wir wieder zum Bibeltext. Der Herr Jesus steht vor den beiden Gruppen, die sich eigentlich selbst bekriegen. Die Herodianer und die Pharisäer. Aber in einer gemeinsamen bösen Absicht kommen sie zueinander. Was tun sie? Sie wollen ihm schmeicheln. Mit welchen Worten? Schauen wir in den Text. Sie sagen einmal, Meister. Das heißt Lehrer. Das bedeutet, du hast etwas zu sagen. Ja, wir sollen hören. Das Zweite, da sagen sie, wir wissen. Wir, die Pharisäer und die Herodianer, sind wir uns völlig klar. Da gibt es keinen Zweifel in unserem Herzen. Wir wissen. Was wissen sie? Nun sagen sie weiter, du bist wahrhaftig. Das bedeutet nicht nur, dass du die Wahrheit sagst, sondern dass dein ganzes Wesen die Wahrheit liebt. Für dich ist die Wahrheit wertvoller als die Beziehung zu Personen. Und dann sagen sie auch, du zeigst den Weg Gottes. Das heißt, du weißt wirklich, was Gott will. Und was du sagst, das ist wirklich Lehre von Gott. Welch eine Aussage. Welch ein Bekenntnis. Wir werden im Juni eine Taufe haben, so Gott will, und wir leben. Und da wird auch bekannt, dass der Herr Jesus, ja, und was der Herr Jesus dem Einzelnen bedeutet. Es gibt da auch Bekenntnisse. Wäre das nicht auch so ein Bekenntnis? Jesus, du bist mein Lehrer, der mein Leben mit seinen Worten, mit seiner Lehre bestimmt. Deine Motivation, Herr Jesus, ist mir den Weg Gottes zu zeigen. Und du bist völlig rein und ohne Hintergedanken. Genau das bekennen sie. Aber bekennen können Menschen viel. Aber bekennen ist auch wichtig. Es steht im Römer Kapitel 10, Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Glauben und Bekennen gehören zusammen. Wie ja, die Heirat vor dem Standesamt und das Leben als Ehepaar. Was man sagt, soll man tun, soll man auch sein Leben darauf ausrichten. Aber wir sehen auch, Bekennen ohne Herzensglauben ist verführerisch und ist teuflisch. Das Bekenntnis muss immer mit dem echten Leben verbunden sein. Sonst ist das Bekenntnis eine Lüge. Nicht nur eine, ja, vielleicht eine allgemeine Lüge, sondern eine verführerische Lüge, die auch andere mitreißen kann. Diejenigen nun, die mit der Lüge verbunden sind, sie schmeicheln, um Jesus zu überlisten. Diese kommen zu Jesus und nun verwerfen sie mit ihrem eigenen Leben das, was sie bei Jesus lobend erwähnen. Sie sagen, du bist wahrhaftig, und sie selbst sind Lügner. Sie scheuen sich nicht, so zu handeln. Ist auch interessant. Sie scheuen sich nicht, bei Jesus so vorzugehen. Und glaubt mir, wenn sie schon bei dem Herrn Jesus so dreist sich benehmen, vor uns werden solche Menschen sich erst recht nicht scheuen. Schauen wir uns einmal an, wie sie den Herrn Jesus versucht haben. Wir wissen, die Gruppe der Pharisäer waren die Gruppe, die das Reich Gottes aufrichten wollten, ohne die Römer. Bei den Herodianern war es gerade umgekehrt. Sie hatten gar nicht an das Reich Gottes gedacht. Sie wollten die Römer hier im Land haben, denn das sicherte ihre Macht. Es geht um die Steuer. Und zwar nicht um eine Abgabe, die man einer jüdischen Regierung gibt, sondern die man denen gibt, die das jüdische Volk unterdrücken. Es geht um die Steuer, die nach Rom geschickt wird, damit Rom die Soldaten bezahlt, die hier im Land sind. Die Pharisäer glaubten, nur eine jüdische Regierung ist eine von Gott gewollte. Sie ist anzustreben und sie ist zu unterstützen. Somit wäre das Geld für Rom letztendlich auch Verrat am jüdischen Volk und an der Sache Gottes. Man unterstützt den Feind. Mit einem Ja von Jesus würde er in Gefahr stehen, von den Gläubigen als Verräter dazustehen. Wenn nun der Herr Jesus gesagt hätte, nein, ihr sollt keine Steuer zahlen, dann könnten die Herodianer ihn als Staatsfeind festnehmen lassen. Also ganz gleich, ob der Herr Jesus ein Ja sagt oder ein Nein sagt, er wäre immer auf der Seite der Verlierer gewesen. Und die beiden Gruppen, das sehen wir auch aus diesem Text, wollten ein Ja oder ein Nein. Denn es heißt ja in Vers 14, sollen wir sie geben oder nicht? Wie antwortet der Herr Jesus? Er tut es in einer zweifachen Art und Weise. Einmal, er zeigt, dass er das Herz der Menschen kennt. Diese Frage nach dem Steuerzahlen könnte ja auch aus einem wirklich aufrichtigen Herzen kommen. Man muss nicht immer gleich böse Hintergedanken vermuten bei brenzlichen Fragen. Dass man gleich denkt, naja, der fragt so eine brenzliche Frage, der hat was Böses im Schild. Manchmal ist es ja auch wirklich eine Herzensangelegenheit. Aber bei dem Herrn Jesus wird es deutlich, dass er viel weiter sieht als der einfache Mensch. Als die Pharisäer im Geheimen anzweifelten, dass Jesus zum Beispiel die Sünden eines gelähmten Mannes vergeben konnte, da heißt es in Markus Kapitel 2, Vers 8, und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie, also die Pharisäer, so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Er konnte also das Herz der Menschen lesen. Und auch bei der Hochzeit zu Kana wird etwas über den Herrn Jesus und seine Fähigkeit gesprochen. Da heißt es nämlich in Johannes 2, Vers 25, und weil er, es geht hier um den Herrn Jesus, es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Das bedeutet, der Herr Jesus kennt unser Herz, so wie wir hier die Bibel vor uns liegen haben und darin lesen. So liest der Herr Jesus unsere Herzen und weiß genau, was wir jetzt denken. Da ist es kein Problem für ihn. Jesus ist der Herzenskenner. Und von seinem Standpunkt aus spricht er die Menschen an. Und der Herr kennt die Heuchelei, die Falschheit der Fragenden. Und was tut er? Er spricht sie direkt darauf an. sehen wir auch aus dem Text. Er zeigt, dass er ihr Herz kennt. Und das Zweite, was mir hier auch auffällt, dass er sich nicht einfach abwendet, sondern ihnen doch auch eine Antwort gibt. Auch Menschen mit böser Absicht haben noch eine gewisse Zeit, etwas über Gott kennenzulernen. Der Jesus macht durch seine Person deutlich, dass Gott diese Welt liebt. Deshalb wendet er sich nicht sofort ab. Er gibt den Fragenden eine zweite Chance. Liebe Geschwister, deshalb betet auch für diejenigen, die Gott ablehnen, und tut ihnen Gutes. Der Herr Jesus gibt ihnen auch eine Antwort. Nicht, weil er gefangen wurde, sondern weil er das freiwillig tut. Er lässt sich das Bild und die Aufschrift der Steuermünze erklären und vorlesen. Er sagt ja, was siehst du, was steht darauf? Und sie antworten, des Kaisers. Und dann sagt der Herr ein Wort, das auch im Deutschen zu einer Redewendung geworden ist: Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Der neue Abschnitt hier, was mir aufgefallen ist, ist dies, dass wir darüber nachdenken sollten, wem gehört was. Wir wissen, wenn man etwas nimmt, was einem anderen gehört, dann ist das Diebstahl. Und über Diebe wird in 1. Korinther 6, Vers 10 eindeutig gesagt: Weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Diebstahl ist Sünde und diese trennt von Gott und seinem Reich. Es ist also wichtig zu wissen, wem gehört was. Wir müssen unterscheiden, was ist dein und was ist mein. Und warum? Weil man sich nicht am fremden Eigentum vergreift und dann auch noch die Folgen tragen wird. Sehen wir uns einmal an, was Gott gehört. Es wird hier gesagt: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Im Psalm 24, Vers 1, da heißt es: Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Gott sagt in Psalm 50, Vers 12, mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Im Psalm 39, Vers 12 wird noch der Grund gesagt, warum das so ist. Dein sind die Himmel, dir gehört auch die Erde, der Erdkreis und was ihn erfüllt. Du hast alles gegründet oder erschaffen. Alles gehört Gott, weil Gott der Schöpfer ist. Als der Herr Jesus auf diese Erde kam, da heißt es im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Somit gehört zuerst einmal alles Gott und dem Kaiser nichts. Was soll nun der Mensch daraus lernen? Also dem Kaiser gehört zuerst mal auch nichts, weil er selbst Gott gehört. Ja? Er ist auch ein Geschöpf von Gott. Was soll der Mensch daraus lernen? Was sollen wir daraus lernen? Lebe dein Leben in dem Bewusstsein, dass Gott dein Besitzer ist, dass du Gott gehörst. Warum hat Gott das Recht, Menschen überhaupt zu richten? Wieso hat er das Recht, Menschen vor seinen Thron zu stellen, die noch nicht mal an ihn glauben wollen, die nichts von ihm wissen wollen? Hat Gott sich das Recht da angemaßt? Nein, er ist der Besitzer. Er kann mit seiner Schöpfung machen, was er will, was ihm gefällt. Er überschreitet nicht seine Zuständigkeit. Es heißt nicht, der Mensch gehört sich allein. Ich kann mit meinem Leben machen, was ich will. Das ist völlig falsch. Keine Grundlage aus der Heiligen Schrift. Alle Menschen gehören Gott. Gib Gott, was Gottes ist. Ist somit klar. Du gehörst ihm, deshalb gib dich ihm auch. Gib dich ihm mit Haut und Haaren, gib dich ihm mit all deinen Wünschen und Zukunftsplänen, gib dich ihm mit all deinen Gütern, mit deiner Zeit, deiner Kraft, deiner Jugend, deinem Alter. Du gehörst schon Gott. Du gehörst ihm deshalb, weil er dich geschaffen hat. Der Schöpfer darf nie eine Nebenrolle im Leben seines Geschöpfes spielen. Der Grund und somit auch der Sinn unseres Daseins liegt in den Absichten Gottes. Wir alle kennen einen Kugelschreiber, der wurde ja auch einmal erfunden. Und er wurde deshalb erfunden, der Erfinder hat sich darüber Gedanken gemacht, er möchte schneller schreiben können. Ja, und vielleicht nicht mehr so mit Tinte und so Feder, sondern mit einem Kugelschreiber. Und der Erfinder gab, als er den Kugelschreiber erschaffen hat, diesem Kugelschreiber seinen Sinn. Der Kugelschreiber hat nicht selbst darüber nachgedacht, man kann ja auch nicht denken, wozu bin ich da? Sondern der Erfinder hat gesagt, deshalb ist der Kugelschreiber da. Ich, der Erfinder, gebe ihm den Sinn. So können wir Menschen uns auch nicht selbst den Sinn geben. Wozu sind wir da? Sondern von Gott her bekommen wir ihn, der uns gemacht hat, der uns erschaffen hat. Wir sind sein Eigentum. Ob wir das glauben oder nicht, ob wir das wollen oder nicht, es liegt nicht in unserer Macht. Im Psalm 100, Vers 3 heißt es, Gott hat uns gemacht und nicht wir selbst. Nun gibt es von der Menge der Menschen einige, die zum Glauben an Christus gekommen sind. Und genau denen, die jetzt hier unter uns sind, die einen Schritt zu dem Herrn Jesus getan haben und gesagt haben, Herr Jesus, du sollst mein Retter und Heiland sein, mein Herr, denen gilt dieser Gedanke noch in einer anderen Art. Und zwar heißt es in 1. Korinther Kapitel 6, 19 und 20, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Die Menschen, die im Glauben zu Christus gekommen sind, die den Heiligen Geist in sich tragen, bekommen diese Wahrheit noch von einem anderen Gedanken her gesagt. Weißt du, dass Gottes Geist in dir wohnt? Weißt du, dass du der Tempel Gottes bist? Du gehörst dir nicht selbst. Du bist mit dem Opfertod des Herrn Jesus von der Sündenschuld losgekauft und zwar für Gott losgekauft. Diebstahl ist es, wenn du nun dein erlöstes Leben für dich und deine Lüste vergeudest. Das ist Diebstahl. Du tust eine zweifache Sünde. Einmal gibst du deinem Schöpfer nicht das Recht, über dich zu bestimmen, und dann nicht deinem Erlöser. Gott zu bestehlen ist eine Schande und bedarf der Buße. Wie oft hört man, Gott, tu mir dies, Gott, tu mir das, Gott, hilf mir mit meinem Arbeitsplatz, hilf mir, einen zu finden. Und dann hat man einen. Und dann verbraucht man das gesamte Geld für sich selbst. Gott gibt uns Kraft und Gesundheit. Und dann nutzt man diese Kraft und diese Gesundheit ja allein für sich. Obwohl wir die Botschaft der Rettung für eine verlorene Welt in unserem Herzen tragen. Es ist eine Schande. Dafür muss man sich schämen. Gott als Knecht, der die Rettung ermöglicht, zu benutzen und dann sein Leben selbst zu leben. Es bleibt bei der Aussage Jesu, die Himmel und Erde überdauert. Gib Gott, was Gottes ist. Was ihm gehört, soll für ihn zur Verfügung stehen. Wieso kommt denn überhaupt kein Reicher in das Reich Gottes? Weil ein Reicher, ganz gleich, wie viel er auf dem Konto hat, weil ein Reicher sich selbst als Besitzer seiner Güter wähnt. Weil er denkt, das gehört mir. Wie kann ein Reicher aber doch in das Reich Gottes kommen? Abraham war doch reich, oder? Es kann nur so gehen, dass wir uns als Verwalter des eigentlichen Besitzers verstehen. Dass Gott alles gehört und wir sind die Verwalter. Die Häuser, in denen ihr wohnt, gehören nicht euch, auch nicht euren Kindern. Sie gehören Gott. Das Geld, das ihr in den Taschen habt, ne, ich ja auch, wovon wir in den Urlaub fahren, Autos kaufen, ins Kino gehen, es gehört nicht euch. Es gehört nicht uns. Es gehört Gott. Der Erdkreis und alles, was darin ist, gehört Gott. Und in Haggai 2, Vers 8 steht, mein ist das Silber, und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Und besonders müssen seine Erlösten dies bedenken. Deshalb, wie gesagt, wenn wir dieses Missionsfest haben und wir Übernachtungen brauchen für Missionare, dann öffnet ihr nicht eure Häuser, sondern ihr öffnet Gottes Haus. Nicht eure Wohnung, sondern Gottes Wohnungen. Und es geht so weiter. Das Benzin in unseren Autos, ja, ist Gottes Benzin. Es ist Gottes Auto. Merkt ihr, wohin es führt? Es führt dahin, dass Christen sich ernstlich fragen sollen, was will Gott mit dem, was ich verwalte? Was will Gott mit meinem Leben? Wo will er mich haben? Was soll ich in seinem Namen unterstützen? Wir werden zum Gebet geführt. Es führt, dieser Gedanke führt uns dahin, dass wir einen anderen Blick bekommen. Wir müssen nicht Gottes Geld schützen, wenn es um Gottes Reich geht. Sicher gibt es als Verwalter Verantwortung zu übernehmen. Das gilt es auch. Aber so, dass der Besitzer seine Zustimmung gibt. Und wisst ihr, Gott möchte auch, dass wir von seinem Geld und von seinem Gut auch unser Leben führen dürfen. Also Gott will das. Wir dürfen mit Gottes Geld in den Urlaub fahren. Das ist erlaubt. Und auch ein Auto kaufen. In 1. Timotheus 6, Vers 17 steht, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott Und jetzt kommt es, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Wir dürfen tatsächlich von dem, was Gott gibt, nicht nur das Notwendigste in unserem Leben bestreiten, sondern wir dürfen auch genießen. Aber wir müssen wissen, es ist alles Gottes Besitz. Was heißt nun, dass der Kaiser auch etwas bekommt? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. So sagt ja der Herr Jesus. Der Kaiser hat nur einen untergeordneten Anspruch. Dieser Anspruch wird von Gott begrenzt. Und es bleibt bestehen, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Der Kaiser hat nie ein Anrecht auf unsere Seele. Er hat nie ein Recht, uns im Glauben zu irgendetwas zu zwingen. Aber er hat ein Recht von Gott bekommen, dass er das Land führt. Römer 13 macht es deutlich. Er hat ein Recht, Steuer zu verlangen. Er hat ein Recht, für Gerichte zu sorgen. Und wir sollten ihm untertan sein. Das sind alles Rechte, die Gott verliehen hat. Aber auch die Regierung eines jeden Staates wird sich vor Gott einmal verantworten müssen. Denn es ist nur geliehen, dieses Recht. Als Christen sind wir aufgefordert, Gott alles zur Verfügung zu stellen und Gottes Ordnung im Staat nicht nur zu respektieren, sondern im Guten auch zu unterstützen, für sie zu beten und sie auch im Guten zu ermutigen. Ich komme zum Schluss. Es könnte sein, dass Gott dich heute bei dem Gedanken, alles gehört Gott, angesprochen hat. Es kann sein, dass du in deinem Herzen dazu Ja sagst. Es ist wahr, ich und alles, was ich bin und habe, gehören ihm. Es ist wahr. Wäre es dann nicht an der Zeit, es ihm auch zu sagen? Wäre es da nicht wichtig zu sagen, ich übergebe dir, mein Gott, ganz bewusst mein Leben? Solltest du da nicht durch die Tür zu Gott gehen? Der Herr Jesus sagt ja, ich bin die Tür. Du kannst im Stillen zu ihm beten und sagen, Herr Jesus, ich komme zu dir und bitte dich, bringe mich zum Vater. Vergib mir meine Schuld und ich will ganz bewusst dein Eigentum sein. Amen.